Der wesentliche Grund, warum Apotheken schließen in dieser Zahl, sind ganz einfach wirtschaftliche Gründe. Ja, es gibt ein Bürokratieproblem, ja, es gibt ein Personalproblem, aber wenn man sich mal überlegt, woher kommt das alles, am Ende ist es die Honorierung der Apotheken. Und dazu muss man wissen, dass Apotheken zu 80% gesetzlich finanziert werden über festgelegte Preise. Und diese Preise sind seit über 10 Jahren nicht mehr erhöht worden. Und auch die damalige Erhöhung war nur marginal. Innerhalb dieser 10 Jahre haben sich die Kosten der Apotheken verdoppelt. Und das hält auf die Dauer kein Betrieb aus.
Und auch heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Dr. Michael Kuck war bei uns, Vorstandsvorsitzender der Noveda EG. Mit der Noveda verbindet uns eine langjährige Zusammenarbeit beim ApoKicks, bei dem wir den Apothekenmarkt in den Fokus nehmen mit monatlichen Umfragen. Und auf viele dieser Themen sind wir auch im Gespräch eingegangen. Wir haben darüber diskutiert, dass Apotheken gar nicht verschnarcht, sondern digitale Vorreiter sind. Michael hat erläutert, was es mit dem Apothekensterben auf sich hat und was er von der aktuell vorangetriebenen Apothekenreform hält. Und ganz zum Schluss hat er uns noch verraten, was er als Gesundheitsminister machen würde. Eine tolle, spannende Folge mit vielen Insights aus der Branche, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren warmen Räumlichkeiten begrüßen darf. Dr. Michael Kuck ist bei uns, Vorstandsvorsitzender der Noveda AG.
Hallo, freue mich, dass ich hier bin.
Ja, herzlich willkommen, schön, dass du es geschafft hast. In der Branche kennt dich natürlich jeder, außerhalb der Branche vielleicht noch nicht. Insofern jetzt die Gelegenheit. Was sollte man über dich wissen, bevor wir in die vielen spannenden Themen einsteigen?
Ja, ich glaube, da gibt es vieles über mich zu wissen, aber ich kann ja mal ein bisschen über meinen Werdegang erzählen. Ich bin aufgewachsen in Wesel am schönen Niederrhein, dann nach Schule, Internat, habe ich in Saarbrücken angefangen zu studieren, zunächst BWL, habe allerdings dann relativ schnell herausgefunden, dass Jura für mich doch das wesentlich Spannendere war und bin dann umgestiegen, nach ein paar Jahren nach Frankfurt am Main gewechselt. Warum Frankfurt am Main? Wegen meiner damaligen Freundin, heutige Frau, also man kann sagen, die Liebe hat uns zusammengeführt. Die hatte gerade damals angefangen bei der Lufthansa als Stewardess und Frankfurt war eben der Einsatzort. Und so sind wir dann da zusammengezogen, habe ich nie bereut. Tolle Stadt, haben wir viele schöne Jahre verbracht. Und ja, 92 dann erstes juristisches Staatsexamen und dann promoviert am Lehrstuhl für Umweltrecht. Im Umweltrecht promoviert, dann zweites juristisches Staatsexamen und dann erstmal ein paar Jahre als Anwalt gearbeitet in einem Frankfurter Anwaltsbüro. Dann bin ich gewechselt zur Höchst AG. Die Höchst AG, wer sich erinnert, in den letzten Jahren der 90er Jahre hat es die ja zerlegt. Also ich bin dann etwas zu spät gekommen, dann zu einem Nachfolgeunternehmen der Höchst AG, Infrasurf Höchst, Standortbetreiber, verantwortlich für ja Stromversorgung, Abwasserentsorgung, Immobilienverwaltung, also ein sehr vielfältiges Geschäftsmodell. Da habe ich dann Behördenmanagement gemacht, aber auch Rechtsabteilung. Ja, und 2007 gab es dann die Gelegenheit, zu Noveda nach Essen zu wechseln. Da habe ich dann tatsächlich auch erstmal die Rechtsabteilung gemacht bzw. aufgebaut. Die Noveda hatte damals noch keine Rechtsabteilung. 2 Jahre später dann habe ich die Verantwortung für den gesamten pharmazeutischen Einkauf dazu übernommen. Ressort Industrie heißt das bei uns. Und dann 2014 in den Vorstand berufen worden. Ja, und zum 01.01.2017 zum Vorsitzenden des Vorstandes bestellt worden. Das so in aller Kürze der berufliche Werdegang.
Ja, klingt spannend, geradlinig. Jetzt bist du ja auch kein Apotheker, aber euer Unternehmen gehört ja Apothekern. Das ist ja eine ganz spannende Konstruktion. Wie erlebst du den Charme jetzt der Genossenschaft bei euch?
Also Genossenschaft per se ist ein unglaublich tolles Geschäftsmodell, eine unglaublich tolle Rechtsform. Nicht nur bei uns, sondern bei allen Genossenschaften sieht man das ja daran, dass die Eigentümer des Unternehmens zugleich Kunden sind. Und das heißt, jeder, der mitmacht, Mitglied einer Genossenschaft ist, profitiert doppelt. Erstens durch die guten Leistungen der Genossenschaft, aber eben auch, indem er an den Gewinnen des Unternehmens beteiligt wird. Die Gewinne fließen also nicht an irgendwelche anonymen Shareholder, wie das normalerweise der Fall ist, sondern alles, was wir bei der Noveda erwirtschaften, kommt den Apothekern, den Eigentümern zugute, entweder direkt oder indirekt. Und so wundert es auch nicht. Wir sind die größte Apothekergenossenschaft in Deutschland mit über 9.300 Apothekerinnen und Apothekern, die bei uns Mitglied sind.
Also man kann mit Fug und Recht dir sagen, ihr habt natürlich den gesamten Apothekenmarkt ja dann auch im Fokus mit über 9.000 Apotheken, die bei euch angeschlossen sind, aber damit natürlich auch einen guten Blick auf den Gesamtmarkt. Jetzt waren ja die Apotheken während Corona doch, wir erinnern uns, ja besonders stark im Fokus. Wir haben ja zusätzliche Leistungen angeboten. Ich denke an das Thema Impfen oder an die Schutzmasken jetzt für Ältere. Ist das alles so wieder weg, diese zusätzlichen Services? Ist da irgendwas geblieben? Vielleicht auch das Thema bargeldlos bezahlen zumindest. Ich glaube, das ist was geblieben ist. Ansonsten ist es auch schon so weit weg bei den Apotheken, wie es einem manchmal erscheint, so als Normalbürger?
Die Corona-Zeit, die war für Apotheken, aber auch für uns als pharmazeutischer Großhändler eine ungeheure Belastung. Kleine Anekdote, als das anfing, so im Januar, als man es zum ersten Mal so ein bisschen mitgekriegt hat, saßen wir zusammen im Vorstand und haben uns überlegt, wir sollten uns möglichst schnell mit möglichst vielen Masken bevorraten, mal schauen, was da kommt. Dann kam einen Tag später ein Kollege ins Büro und sagte, naja, das Robert-Koch-Institut hätte gesagt, dass Masken gar nichts helfen. Also haben wir beschlossen, uns nicht zu bevorraten, wurden dann aber wenige Wochen später von einer unglaublichen Nachfrage überrollt. Ja, so kann es schon mal gehen, aber Spaß beiseite. Ganz besonders hart waren die Monate April und Mai. Warum? Weil dort die Menschen realisiert haben, was wirklich auf sie zukommt und jeder hatte Angst, seine Medikamente noch zu bekommen. Wir haben riesige Schlangen vor den Apotheken gesehen und um das mal deutlich zu machen, wir und auch die Apotheken hatten von einem Tag auf den anderen doppelt so hohe Umsätze zu bewältigen wie normal. Das hat sich bei uns in der Noveda hat sich das so geäußert, dass jeder aus den Büros musste mit anpacken im Lager. Alle mussten helfen. Wir haben die Wochenenden durchgearbeitet. Und das haben wir auch gerne gemacht und auch ganz bewusst gemacht. Denn eins war auch klar, wenn wir das nicht geschafft hätten, gemeinsam mit den Apotheken diese Nachfrage zu befriedigen, das hätte zu Panikreaktionen führen können. Und das in der damaligen Phase, also heute ist ja wieder alles so friedlich, ne? Man macht es sich ja gar nicht mehr klar, wie schlimm das damals war. Das wäre katastrophal gewesen. Da haben sich die Apotheken wirklich große, große Verdienste erworben. Und dann etwas später, Anfang des Jahres darauf, dann ging es ja los mit den ersten Impfstoffen. Da waren die Apotheken und der pharmazeutische Großhandel war da noch nicht involviert, sondern man versuchte ja am Anfang, das über diese Impfzentren zu steuern. Hat ja auch so lala funktioniert. Viele Apotheker haben da übrigens mitgeholfen, nicht mit der Apotheke, sondern tatsächlich persönlich in den Impfzentren. Aber so richtig durchgestartet ist das Ganze nicht. Und dann erst hat man sich von politischer Seite überlegt, die Apotheken und den Großhandel einzubinden. Das war an Ostern dieses Jahres. Und ab da stiegen die Impfquoten steil an. Ja, warum? Weil wir nun mal wissen, wie Distribution geht. Und ich frage mich heute immer noch, wieso damals keiner auf die Idee gekommen ist, das uns von Anfang an machen zu lassen. Aber wenn man sich fragt, was dann zurückgeblieben ist, ja, so ein paar Sachen, ja, bargeldloses Bezahlen ist bestimmt breiter gewesen, aber da ist eher ein bisschen was Emotionales zurückgeblieben. Und zwar in dem Sinne, wir alle, die wir in dieser Branche tätig sind, wir hätten eigentlich gedacht, nachdem die Apotheken in einer solchen Krisensituation, in einer solchen Pandemie bewiesen haben, wie gut sie und wie belastbar sie eine solche Situation durchstehen können zugunsten der Bevölkerung, hätte ich eigentlich erwartet, ja, da kommt mal der Gesundheitsminister und fragt, ja, liebe Leute, wie können wir denn eine solche dezentrale Organisation stärken? Wie können wir sie denn voranbringen für die nächste Pandemie oder für die nächste große Katastrophe? Ne? Stattdessen alles, was Herrn Lauterbach eingefallen ist, war dann ein Gesetz, ein Spargesetz, mit dem dann die Apotheken mit 240 Millionen Euro belastet wurden in den folgenden zwei Jahren. Das hat also zu tiefer Enttäuschung geführt, auch bei den Apotheken. Und kleiner Gag noch am Rande von dem Thema, 240 Millionen Euro, das ist für die Apotheken, die ja viel unter, von denen viele unter wirtschaftlicher Belastung leiden, viel, viel Geld. Es ist aber ungefähr der gleiche Betrag, den die öffentlichen Krankenkassen, die großen öffentlichen Krankenkassen innerhalb von drei Jahren zu Werbezwecken im Fernsehen einsetzen. Also da merkt man, da stimmt was nicht so ganz.
Ja, jetzt sagst du es, in der Pandemie wurde natürlich deutlich, was eigentlich Apotheken, was der Gesundheitsmarkt insgesamt ja dann auch leistet für uns Konsumenten. Aber auch darüber hinaus würde man ja sagen, eigentlich die Entwicklung, die soziodemografische Entwicklung, die spricht doch dafür, dass es jetzt wichtiger wird, dann eben mit einem dichten Netz von Apotheken nah dran an Senioren zu sein, die vielleicht auch zunehmend weniger mobil sind. Jetzt ist, glaube ich, in der Realität ja genau das Gegenteil zu beobachten. Du hast ja schon die wirtschaftliche Situation angesprochen von vielen Apotheken. Das heißt, wir haben de facto ja ein Apothekensterben, oder? Das ist zu hart gesagt.
Nein, das ist überhaupt nicht zu hart gesagt. Das ist eine große Katastrophe, was hier im Moment in unserer Arzneimittelversorgung passiert. Allein in den letzten 3 Jahren sind über 1000 Apotheken gestorben, mussten schließen. Und wir stellen auch fest, dass die Entwicklung exponentiell ist. Also wir werden aller Voraussicht nach allein in diesem Jahr ungefähr 600 Apotheken sehen, die dauerhaft schließen. Also das wird immer schneller und wir sind jetzt, also die letzte Zahl, die ich jetzt im Kopf habe, etwas über 17.000 Apotheken haben wir noch, 17.288. Das hört sich erstmal viel an, so abstrakt. Aber dazu muss man wissen, dass Deutschland mittlerweile im EU-Vergleich ganz weit unten steht. Also wenn man vergleicht die Anzahl der Apothekenzahl pro 100.000 Einwohner, die liegt also im Durchschnitt der EU irgendwo bei 30, etwas über 30. Wir sind jetzt etwas über 20. Also es gibt nicht mehr viele Länder, die nach uns kommen auf der Liste nach unten. Man versteht es einfach nicht, denn genauso wie du ja gerade zu Recht gesagt hast, der Bedarf für Apotheken, der steigt eher. Ne? Die Boomer, zu denen ich ja auch gehöre, die gehen ja irgendwann in Rente, werden 70% mehr Arzneimittel benötigen, als sie mal in ihren goldenen 20er Jahren benötigt haben. Sie werden mehr Beratung brauchen. Und was passiert und was macht die Gesundheitspolitik? Sieht im Prinzip zu, wie diese wichtigen Anlaufstellen, niedrigschwellige Anlaufstellen im Gesundheitswesen eine nach der anderen zumacht. Und das ist für mich eine ganz große Unverantwortlichkeit der handelnden Personen und im Speziellen des Bundesgesundheitsministers.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Problem auch dadurch entsteht, dass der Rückgang ja jetzt nicht gleichmäßig über alle Standorte passiert, sondern dass wir in strukturschwachen Regionen ein größeres Problem haben. Ist das so, dass wir dann ähnlich wie beim Lebensmitteleinzelhandel uns damit abfinden müssen in manchen Regionen, dass dann nicht nur der letzte Supermarkt schließt, sondern auch die letzte Apotheke?
Also ganz pauschal kann man es nicht so einteilen, aber natürlich ist es so, dass die strukturschwachen Gebiete oder wo es eben nur noch wenige Apotheken gibt, die sind natürlich besonders betroffen. Wir hatten schon 2017, gab es an die 2000 sogenannte Solitärapotheken, wo die nächste Apotheke mindestens 5 Kilometer entfernt ist. Und wenn solche Apotheken schließen, dann ist das natürlich für die Bevölkerung dort richtig bitter. Ne? Aber es passiert eben auch in den Städten, gerade in den Stadtrandgebieten passiert viel. Ich höre dann ja immer mal wieder so das Argument, ja, in meiner Fußgängerzone, da gibt's aber 4 Apotheken, die brauchen wir doch alle gar nicht. Ist doch schön, wenn da was passiert. Ne? Ich will es mal so auf den Punkt bringen, das ist eine sehr dumme Aussage. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du 2, 3, 4 Apotheken nebeneinander hast auf kurze Entfernung, wird sich jede Apothekerin, jeder Apotheker wird sich die größte Mühe geben, die Patienten so freundlich, so gut zu beraten, so schnell zu beraten, wie es irgendwie geht. Das liegt in der Natur der Sache. Nicht? Wettbewerb belebt das Geschäft. Warum man als Bürger das freiwillig aufgeben sollte, ne? Das ist eigentlich dann genauso, als wenn ich als Bürger sage, ja, da sind zwar 4 Tankstellen an dieser Kreuzung, aber mach mal 3 weg, dann klappt das bestimmt besser. Ne? Also das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Dann gibt es natürlich noch das Argument mit dem Einsparen. Dann wird es ja billiger, wenn es nur noch eine ist. Auch das ist, um es mal einfach zu sagen, dummes Zeug, weil die Menschen werden ja nicht weniger krank, nur weil es weniger Apotheken gibt. Sondern dann muss sich die eine verbliebene Apotheke um alle kümmern, die vorher sich auf die anderen Apotheken verteilt haben. So, jetzt kann man sagen, na gut, das muss dann die Apotheke mit demselben Team machen, wie es vorher gearbeitet hat. Dann sparen wir ja vielleicht was. Gut, dann sparen wir auf Kosten der Patienten. Die müssen sich dann eben anstellen, dann ist die Schlange dann eben 500 Meter lang, bis dann eben jeder bedient wird. Nicht? Oder man muss sagen, ja, da muss eben Personal aufgebaut werden in der übrig bleibenden Apotheke, dann sind wir wieder auf demselben Level wie vorher, nicht? Also man kann als Bürger einfach nicht froh sein, wenn Apotheken schließen. Und idealerweise müsste eigentlich jeder Mensch seine Apotheke, wir sagen immer, in Pantoffelnähe haben. Also dass man zur Not auch mal schnell hinlaufen kann.
Also manchmal hilft ja auch der gesunde Menschenverstand. Das hast du bei den Argumenten ja jetzt hinreichend dargelegt. Es gibt natürlich dann vielleicht auch noch das Argument, die Online-Apotheken kannst du auch richten. Wie siehst du denn den Online-Markt hier insgesamt?
Ja, Online-Apotheken, finde ich, können es immer dann ganz besonders gut richten, wenn du mit Zahnschmerzen vom Zahnarzt kommst und ein Schmerzmittel brauchst. Dann würde ich vorschlagen, bestell mal bei der Online-Apotheke. Ja, die 2-3 Tage hältst du schon aus, bis es da ist. Ja, also Versand kann immer nur eine Ergänzung sein. Apotheken zeichnen sich dadurch aus, dass sie eben Akutversorgung bieten. Und das ist eine ungeheure Errungenschaft im Gesundheitswesen, was wir für eine tolle Akutversorgung durch Apotheken eben haben. Der Versandhandel wird von der Gesundheitspolitik verhätschelt, muss man sagen, schon seit vielen Jahren. Unser heutiger Gesundheitsminister, der Herr Lauterbach, der hat ja schon vor 20 Jahren hat er ja schon da mit dran rumgebastelt, dass Versandhandel überhaupt zugelassen wurde in Deutschland. Hat er also großen Anteil dran. Das wäre damals rechtlich nicht notwendig gewesen. Also viele andere europäische Länder kennen das nicht. Und diese ausländischen Großversender, Doc Morris, Shop Apotheke und so weiter, die knabbern natürlich an den Umsätzen der Vorortapotheke. Heute hauptsächlich im Bereich der verschreibungsfreien Arzneimittel. Da haben die mittlerweile einen Marktanteil von 20%. Also das bringt uns nicht um, tut aber wirklich weh. Im Bereich der verschreibungspflichtigen Mittel, da dümpeln sie bisher immer noch so rum bei 1-2%. Warum? Weil es bisher den Menschen darauf ankommt, ihr Medikament sofort zu bekommen. In der Regel. Ja? Und man eben nicht das Papierrezept eintütet, wegschickt und bis man es dann irgendwann mal hat. Die Vorortapotheken sind unschlagbar schnell. Jedes Medikament, was verfügbar ist, wenn es gerade mal nicht in der Apotheke ist, ist innerhalb von 3 Stunden in der Apotheke. Das schafft kein Versender und deswegen haben die auch nie einen Fuß in dieses Geschäft hineinbekommen. Jetzt entwickeln sich die Dinge ein wenig anders durch die Einführung des elektronischen Rezepts, denn das elektronische Rezept ist natürlich auf Knopfdruck auch beim Versender, sodass er also mindestens mal einen Tag spart in der Versendung. Und wir sehen das ja, das ist, ich will es mal so sagen, das ist die letzte Hoffnung der Versender, nicht? Denn man muss wissen, also ich will da jetzt keinen Namen nennen, aber einer der ganz bekannten Großen ist seit Jahrzehnten am Markt, hat noch nie Geld verdient, sondern nur Geld verbrannt. Hat nur Geld verbrannt. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung groß, dass man es jetzt dadurch nochmal drehen kann. Wenn man es drehen kann, wäre es für die Vorortapotheken, die ja auch, sag ich mal, die ganze sonstige Arbeit machen, Nacht- und Notdienste und sich wirklich kümmern um die Menschen, wäre das eine Katastrophe. Und nicht nur für die Apotheken, sondern damit auch für die Patienten. Weil eine Eroberung von 10% Marktanteil in dem Rx-Bereich, wir haben das mal untersuchen lassen, würde zu dem weiteren Aus von mindestens 2000 Apotheken führen. Einfach durch den Umsatzentzug, der da weggenommen wird. Und was man überhaupt nicht verstehen kann, ist diese politische Hätschelei des Versandhandels, nicht? Also nur mal ein kleines Beispiel. Der pharmazeutische Großhandel, also wir, aber auch die Apotheken, sind gesetzlich verpflichtet, alle Medikamente, egal ob sie kühlpflichtig sind oder nicht, zwischen 15 und 25 Grad zu lagern und zu transportieren. So, und das wird eben damit begründet, damit die Stabilität der Medikamente erhalten bleibt und länger erhalten bleibt, weil jeder von uns bewahrt ja seine Arzneimittel zu Hause, sag mal, im dampfenden Badezimmer auf und so weiter. Also insofern hat das schon seinen Grund. Bei den Versendern, den internationalen Versendern, interessiert es keinen Menschen. Also die werden einfach verschickt, die lagern dann 3-4 Tage in Poststellen mit 40 Grad und das interessiert die Politik nicht. Also wir haben jetzt mal wieder einen neuen Vorstoß gemacht, auch von unserem Verband aus, denn das kann ja nicht sein. Ne? Die Apotheken werden massiv mit Kosten belastet in dem Bereich. Wir werden massiv mit Kosten belastet. Nicht? Also das kostet uns alleine 6, 7, 8 Millionen Euro pro Jahr, diese Regelungen einzuhalten. Und der Versandhandel aus dem Ausland darf es wild in der Gegend herumschicken und es interessiert keinen Menschen. Das ist ein Skandal, über den keiner spricht.
Wir jetzt hier schon, wir müssen einmal vielleicht auch das große A in den Mund nehmen, Amazon. Da wird ja auch immer wieder mal gemunkelt, ob die ernsthaft in den Markt jetzt dann auch einsteigen. Hättet ihr da Angst davor? Also zumindest, sage ich mal, bei den OTC-Produkten wäre das ja jetzt vergleichsweise einfaches Geschäft. Ich denke mal, bei so Randsortimenten wie Sonnencreme oder ähnlichen sind die ja bestimmt schon deutlich dann auch am Markt. Aber da hat man ja ohnehin genug andere Konkurrenz von Supermarkt bis Discounter. Hättet ihr jetzt Angst vor dem Amazon? Weil die könnten ja Logistik, also wahrscheinlich vielleicht sogar stärker bei den Schnelldrehern und besser als die bisherigen Player.
Ganz ehrlich, also natürlich sollte man Amazon nicht unterschätzen. Aber ganz ehrlich, nein, das glaube ich nicht, dass die das einfach so können. Weil unser Geschäft unterscheidet sich schon fundamental. Ne? Also wir haben rund 160.000 Artikel, die ständig verfügbar sind und innerhalb von 2-3 Stunden in jeder Apotheke. Ich will damit nicht sagen, dass Amazon das auch nicht kann, aber das ist auch nicht mit dem normalen Amazon-Geschäft vergleichbar. Die müssten also schon durchaus die Kompetenz aufbauen, das zu machen. Und was man auch sagen muss, es ist mit diesem Geschäft alles andere als leicht, Geld zu verdienen. Man braucht ein ganz erhebliches Know-how. Also nur mal so ein kleines Beispiel. Wir ordnen unsere Arzneimittel ständig neu in den Lagern, die Lagerplätze ständig neu an, um möglichst kurze Laufwege für diejenigen zu erzielen, die die Arzneimittel holen und in die Wanne legen zur Auslieferung. Also je öfter ein Arzneimittel benötigt wird, desto näher liegt es am Band, damit man umso weniger laufen muss. Damit sparen wir hunderte Kilometer Laufwege im Jahr und das ist ein sehr ausgeklügeltes System. Das muss man erstmal können. Gut, damit will ich nicht sagen, dass die das nicht können, aber die Hürden sind so hoch, dass wir uns da erstmal keine Gedanken machen. Klar, wenn Amazon entscheidet, wir machen pharmazeutischen Großhandel und es ist uns egal, wie viel Geld wir verlieren, bis es irgendwann klappt. Ja gut, dann sollen sie es machen. Aber wir haben ja auch schon seit vielen, vielen Jahren andere Profis von denen, die uns damals gesagt haben, ihr seid nicht mehr lange da und ihr, ne? Also es ist eben nicht so einfach, wie mancher sich das von außen denkt.
Werbung.
Gerade in diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten erleben wir, glaube ich, alle, dass es immer schwerer wird, zur Zielgruppe durchzudringen. Das bekomme ich in den vielen, vielen Gesprächen mit Händlern, die ich führe, immer wieder zu hören. Deswegen freue ich mich besonders über unseren heutigen Werbepartner Bild, der mit den Bild-Markenkonzepten Deutschland schon seit 22 Jahren bewegt. Bild bietet unter anderem das Volksprodukt an, was mit 220 Kampagnen das erfolgreichste crossmediale Abverkaufskonzept von Bild ist. Es geht um viel mehr als Print. Es geht um die 360-Grad-Kommunikation über das gesamte Media-Impact-Portfolio bis hin zu Bewegtbild und Digital Out of Home. Die Wiederbuchungsrate spricht für sich. Mehr als 80% der Kunden buchen mindestens eine zweite Kampagne. Also jetzt noch kurzfristig ein Bild-Markenkonzept buchen, um die Umsatz- und Absatzzahlen für 2024 zu sichern. Mehr Infos unter www.mediaimpact.de/de/bild-markenkonzepte und natürlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und ihr entwickelt euch ja auch weiter online wie offline. Online, eure Plattform hier, die Plattform ihreapotheken.de, ist das eine Antwort auf den Onlinehandel oder auf den Zugang, den Kunden online halt haben wollen?
Auf jeden Fall. Man muss ja bei der Digitalisierung der Apotheken muss man zwei Bereiche unterscheiden. Manche sagen ja so gerne, ja, die Apotheken, die sind so hinten dran und ein bisschen verschnarcht und so. Das zeugt aber von einem, wie ich immer gerne sage, profunden Nichtwissen über Apotheken. Apotheken, soweit es um die Apothekenorganisation angeht, die Prozesse in der Apotheke und insbesondere auch die Prozesse hin zu uns, zum Lieferanten, die sind hochgradig digitalisiert. Und das fing schon in den 1970er Jahren an. Also man kann sogar sagen, Apotheken sind letztendlich Vorreiter der Digitalisierung und man findet heute kaum ein Geschäft, was so durchdigitalisiert ist wie eine Apotheke. Ohne Warenwirtschaftssystem kann überhaupt kein Medikament mehr abgegeben werden. Jede Apotheke verwaltet rund 40.000 Rabattverträge für die Krankenkassen. Damit sparen Apotheken übrigens den Krankenkassen 6-7 Milliarden Euro pro Jahr, also hochgradig durchdigitalisiert. Der andere Bereich ist die Digitalisierung hin zum Kunden. Die nimmt ja jetzt erst seit einigen Jahren Fahrt auf und wir haben das durchaus erkannt, dass das ein Thema der Zukunft sein wird und haben uns da 2017 erstmals wirklich ernsthaft damit beschäftigt, haben dann 2018 gemeinsam mit dem Burda Verlag, Rupert Burda Media damals und weiteren Branchenpartnern den Zukunftspakt Apotheke gegründet und in diesem Zukunftspakt Apotheke haben wir eine digitale Infrastruktur entwickelt für Apotheken und die Philosophie, die dahinter steht, ist, dass jeder Mensch, egal wo er ist, egal was für ein Device oder was für eine App er benutzt, soll in einer Apotheke seine Medikamente, in einer Vorortapotheke seine Medikamente bestellen können. Das heißt, wir sind viel mehr als eine Plattform. Also man muss bei uns nicht auf einen zentralen Punkt gehen im Internet, wie es so ansonsten üblich ist, sich da einloggen und dann seine Bestellung machen. Das haben wir auch. Aber wir haben ein System geschaffen, das sich an alle möglichen Apps andocken kann. Wir haben natürlich auch eine eigene App, aber wir haben zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit Dermanostic vereinbart. Dermanostic ist eine App zur Erkennung von Hautkrankheiten und man kann dann direkt aus der App auch sein Rezept bekommen und auch sein Rezept einlösen. Und über eine Schnittstelle kann das dann der Dermanostic-Kunde, ohne seine Dermanostic-App zu verlassen, über unsere Technik direkt in der nächsten Apotheke. Darüber hinaus bieten wir Apotheken individuelle Apps an, weil für eine Apotheke ist ein lokales Geschäft, ein regionales Geschäft. Und die Marke der Apotheke ist bekannt. Und die Marke der Apotheke, die muss im Vordergrund stehen, nicht eine Plattform. Und deswegen bieten wir genauso die Möglichkeit, dass es eine App gibt der Kronenapotheke. Die ist eben dann die Kronenapotheken-App mit eigenem Design. Aber dahinter steht eben unsere große Technik, die das alles möglich macht. Also ein umfassendes System. Wir sind vernetzt mit über 35 Herstellern. Dort wird die Technik in die Homepages der Hersteller eingebaut, damit man deren Medikamente auch direkt von da aus in der Vorortapotheke bestellen kann. Also wir sind da ziemlich weit und inzwischen sind schon an die 7000 Apotheken, die beim Zukunftspakt Apotheke da mitmachen.
Also ohne konsequente Digitalisierung wäre ja auch eure hochkomplexe und leistungsfähige Logistik ja auch gar nicht denkbar. Jetzt haben wir ja im letzten Winter auch durchaus erlebt, wie vorher während Corona an anderen Bereichen, Stichwort Toilettenpapier, Verfügbarkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Ihr unterstützt ja auch als Noveda hier einen Apokicks und da haben wir im Januar diesen Jahres hier eine spannende Zahl. 98% der Apotheken sind von regelmäßigen Lieferengpässen betroffen. Glaubst du, dass das Thema jetzt weg ist oder trifft es uns? Es betraf ja auch viel so Erkältungskrankheiten, Grippe, glaube ich auch. Glaubst du, dass das jetzt im Winter dann auch uns als Konsumenten, als Patienten dann auch wieder treffen wird?
Es wird uns auf jeden Fall wieder treffen und es trifft uns auch heute noch. Der Unterschied tatsächlich ist, dass jetzt in den Sommermonaten das Grippe- oder die Erkältungsthemen etwas zurückgegangen sind. Deswegen hat es sich ein bisschen beruhigt. Aber was nach wie vor fehlt, sind ganz oft, ja, wir nennen das so die Brot- und Buttermedikamente für die Volkskrankheiten, ne? Blutdrucksenker, Cholesterinsenker, Magenmittel. Also wir hätten alleine vorletzte Woche, hätten wir 50.000 Packungen sofort abgeben können, wenn wir sie denn gehabt hätten. Also wenn wir denn vollständig beliefert worden wären von den Herstellern. Es ist im Moment ein bisschen ruhiger geworden. Das liegt nicht daran, dass das Problem weg ist, sondern es liegt daran, dass die Apotheken mit einer unglaublichen Ruhe und einer unglaublichen Effizienz versuchen, diese Dinge in den Griff zu kriegen. Und das machen sie wirklich gut. Allerdings auch da macht sich dann wieder so Dinge wie Bürokratie in Deutschland bemerkbar. Wir haben jetzt gerade einen Fall, da hat ein Apotheker, um auszuhelfen, einer anderen Apotheke ein Betäubungsmittel gegeben, das nicht verfügbar ist. Er hatte aber noch eins und dort wartete eine Krebspatientin auf dieses Betäubungsmittel. Der Apotheker hätte das nicht tun dürfen, er hätte also da nicht helfen dürfen, hat es aber trotzdem getan und hat jetzt eine Strafanzeige am Hals von der Bundesopiumstelle und muss sich jetzt vor der Kriminalpolizei verantworten. Also was das auch mit Apothekern macht, die ja eigentlich nur helfen wollen, ne, das ist gut, Bürokratie ist natürlich immer ein großes Thema in Deutschland, aber da passiert das halt auch, ne?
Also der Markt ist noch spannender, als ich es ursprünglich hier schon gedacht habe, Michael. Trotzdem ist es ja so, ich glaube, bei den Apotheken das gleiche Problem so ein bisschen, wie wir es im Einzelhandel feststellen, aber beispielsweise auch im Handwerk. So Nachfolgethematik ist durchaus auch da. Also die Apotheke, die dann irgendwann aufgibt, die vielleicht noch wirtschaftlich gut dasteht, aber weil einfach jetzt der Sohnemann es vielleicht oder die Tochter es nicht weiterführen möchte und man niemanden anderen findet, ist das so?
Das ist in der Tat viel, viel schwieriger geworden, nicht? Also früher, das ist noch gar nicht so lange her, da konnte jede Apotheke verkauft werden am Ende eines Berufslebens. Und das trug dann natürlich auch zur Altersversorgung des Apothekers, der Apothekerin bei. Das hat sich ganz grundlegend gewandelt. Warum ist das so? Weil die Zukunftsaussichten dieses Berufes eben, ja, ich sag mal vorsichtig, mau sind. Und woran liegt das? Der wesentliche Grund, warum Apotheken schließen in dieser Zahl, sind ganz einfach wirtschaftliche Gründe. Ja, es gibt ein Bürokratieproblem, ja, es gibt ein Personalproblem, aber wenn man sich mal überlegt, woher kommt das alles, am Ende ist es die Honorierung der Apotheken. Und dazu muss man wissen, dass Apotheken zu 80% gesetzlich finanziert werden über festgelegte Preise. Und diese Preise sind seit über 10 Jahren nicht mehr erhöht worden. Und auch die damalige Erhöhung war nur marginal. Innerhalb dieser 10 Jahre haben sich die Kosten der Apotheken verdoppelt. Und das hält auf die Dauer kein Betrieb aus. Und das passiert jetzt gerade, deswegen schließen Apotheken. Und das Schlimme ist, um nochmal auf unseren Gesundheitsminister Herrn Lauterbach zurückzukommen, der verfolgt das sehenden Auges und hat sich jetzt ein Apothekenreformgesetz ausgedacht, das verschiedene Punkte enthält. Und das Einzige, was es nicht enthält, das, was am wichtigsten gewesen wäre, eine Erhöhung der Honorierung für die Apotheken, um endlich das Apothekensterben zu beenden. Und stattdessen schlägt er vor, eine Umverteilung des Honorars von den Apotheken, denen es jetzt noch etwas besser geht, zu denen, denen es schlechter geht. Also er möchte gerne die starken Apotheken schwächer machen und das, was dann bei den Schwächeren ankommt, wir haben das mal ausrechnen lassen, das ist so wenig, dass es nicht wirklich was bewirkt. Also wie man auf eine solche Idee kommen kann, ist mir wirklich völlig schleierhaft.
Da sind wir vielleicht auch wieder beim gesunden Menschenverstand von eben. Wir haben auch das ja im ApoKicks abgefragt und da war auch 98% der Apotheker fanden den kompletten Vorschlag hier der Reform nicht gut. Da ist ja noch ein zweiter Aspekt mit drin. Also das eine war ja das Umverteilen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das andere war ja auch, dass jetzt ein Apothekenbetrieb ohne die Anwesenheit von einem Apotheker hier dann auch betrieben werden kann. Soll das die Antwort dann darauf sein, dass es keine Apotheker mehr gibt, die das Geschäft weiterführen?
Ja, ich meine, das hat sich der Kollege Gesundheitsminister natürlich ganz gut ausgedacht. So nach dem Motto, ich will die Apotheken nicht fair bezahlen. Und wie kann ich denn dafür sorgen, dass es trotzdem noch Apotheken gibt, wenn ich sie nicht fair bezahle? Also spare ich mir mal die Apotheker ein, dann wird's billiger und so weiter. Das ist sowas von Hanebüchen, ne? Wir laufen da sehenden Auges in eine Zweiklassenmedizin rein. Weil was wird passieren? Es wird Gegenden geben oder Orte geben, da wird es Apotheken geben ohne Apotheker. Es wird aber auch welche geben mit Apotheker. Das ist insofern so relevant, weil schwerkranke Leute, Krebspatienten zum Beispiel, die Betäubungsmittel oder schwere Schmerzmittel brauchen, können die dann in der Apotheke nicht mehr bekommen. Nur dann, wenn der Apotheker persönlich anwesend ist. Also das Gesetz sieht zwar auch vor, ein paar Stunden muss er anwesend sein, aber so wie das heute ist, diese absolute gute Verfügbarkeit, die wird es eben nicht mehr geben. Ja, so, jetzt sagen die Befürworter, naja, Hauptsache es gibt überhaupt irgendwo was, wo ich noch Medikamente bekomme. Aber der Gedanke, der doch davor steht, ist, wie kriege ich es denn hin, dass der Apotheker in seiner Apotheke vor Ort ist? Und da sind wir schon wieder beim Honorar. Ja? Und es wird dann auch immer gerne gesagt, ja, die Apotheker, die fordern so viel. Die Forderungen der Apotheker, wenn man alles zusammennimmt, belaufen sich im Moment auf einen Betrag von 2,7 Milliarden Euro. Ja, das ist viel Geld, aber sie haben auch seit über 10 Jahren keine Erhöhung bekommen. Und was man da sich ganz klar machen muss, was bekommen denn die Apotheker von den Krankenkassen eigentlich heute ab? Wir haben ein Volumen von 306 Milliarden Euro, das die Krankenkassen ausgeben. Davon gehen gerade mal 1,9% an die Apotheken als Honorar. Aber über 4% gehen an die Krankenkassen, also das Doppelte für reine Verwaltungstätigkeit. Und selbst wenn man die Wünsche der Apotheken erfüllen würde und würde sie damit stark machen für die Zukunft, für die nächste Pandemie, für die nächste Krise, die da auftritt, würden sie immer noch weniger Geld bekommen als die Krankenkassen für reine Verwaltungstätigkeit. Auch da merkt man, in unserem Staat, in unserem Gesundheitssystem ist etwas ganz ordentlich verrutscht. Und wir können als Noveda nur sagen, wir unterstützen die Forderungen der Apotheker da voll und ganz. Und das sage ich übrigens nicht nur, weil ich hier sitze als Chef des Unternehmens, sondern ich habe da auch eine Meinung als Bürger zu. Also ich hätte gerne ein funktionierendes Apothekensystem, so wie es bisher war. Und ich finde, wir sollten das alle nicht zulassen, dass der Gesundheitsminister dieses System vor die Wand fährt. Und da ist er im Moment kräftig dabei.
Leider, Michael, müssen wir so langsam ja auf die Zielgerade hier einbiegen. Aber ich muss dich jetzt trotzdem mal fragen. Jetzt haben wir ja oft über Herrn Lauterbach dann auch geschimpft. Stell dir mal vor, für den Rest der Legislaturperiode darfst du den Job übernehmen. Also Honorarerhöhung habe ich verstanden. Das ist dringend jetzt dann auch mal angesagt. Was würdest du denn ansonsten hier noch in die Wege leiten, damit wir als Bürger weiterhin diesen Service dann auch genießen dürfen, wie wir es aktuell genießen?
Ich hatte das vorhin ja schon mal gesagt, für mich ist die Honorarerhöhung wirklich der Schlüssel von allem. Denn wenn heute Apotheken unattraktiv sind und nicht mehr weiterverkauft werden, dann liegt das natürlich A, an diesem persönlichen Einkommen des Apothekers, aber es liegt eben auch daran, dass viele Apotheken heute nicht mehr in der Lage sind, ihre Leute, ihre PTA anständig zu bezahlen. Nicht? Also der PTA in den ersten Berufsjahren bekommt weniger als der Mindestlohn. Warum? Weil die Apotheken das einfach nicht mehr leisten können. Dadurch wird sich eine Situation in Gang setzen, wodurch der Apothekerberuf wieder attraktiv wird, wo mehr Menschen wieder sagen, Mensch, das lohnt sich, dieses unternehmerische Risiko einzugehen, was ja unzweifelhaft damit dabei ist, und eben auch die persönliche Haftung. Jeder Apotheker haftet mit seinem Privatvermögen für alles, was er da tut und für die Entscheidungen, die er da trifft. Und ich glaube, wenn das Ganze so wieder attraktiv gemacht ist, dann haben wir schon viel gewonnen. Und im Übrigen müssen die Apotheken das, was wir ja zum Beispiel tun, bei der Digitalisierung hin zu den Kunden unterstützt werden mit allen Kräften. Und das tun wir auch.
Ja, da hast du nochmal einen ganz spannenden Aspekt hier auch angesprochen, mit den Mitarbeitern, mit den PTAs beispielsweise. Auch das können wir mit dem ApoKicks hier unterstützen, mit einer ganz aktuellen Zahl aus dem ApoKicks, den wir ja auch in den Shownotes dann wieder verlinken. 57% der Apotheken können sich nur schwer gegen andere Arbeitgeber bei der Fachkräftesuche durchsetzen. Und wir wissen, was das aktuell hier dann auch bedeutet. Auch hier wird es ja Unternehmen geben, die schon deswegen aufgeben müssen, weil sie eben nicht mehr die geeigneten Fachkräfte bekommen. Jetzt lass uns aber noch zum Schluss noch mal ein bisschen, hoffentlich auch ein bisschen optimistisch in die Zukunft schauen, 5 Jahre nach vorne. Was glaubst du, und so wie ich jetzt deine Ausführung verstanden habe, vielleicht in einem positiven Szenario, was glaubst du, wie sich die Apothekenlandschaft bis dahin entwickeln wird? Wird es da vielleicht doch noch in einer ähnlichen Größenordnung Apotheken geben, wird es dann doch deutlich weniger Apotheken geben. Wie werden diese Apotheken aussehen? So wie wir sie heute kennen oder so ein bisschen anders oder doch deutlich anders?
Also zunächst mal, um in der Tat auch was Positives mal zu sagen, wir rechnen schon damit, dass sich die Stimmung, auch die politische Stimmung zugunsten der Apotheken dreht. Man merkt im Moment, es bewegt sich was. Wir sprechen mit vielen Politikern, die sagen, wir müssen die inhabergeführte Apotheke erhalten für die flächendeckende Arzneimittelversorgung. Auch innerhalb der SPD positionieren sich Politiker gegen die Vorstellung von Herrn Lauterbach. Also da schauen wir erstmal, ob das jetzt dauerhaft tatsächlich so weitergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das dreht. Ansonsten, was Apotheken in den zukünftigen Jahren ausmachen wird, ich glaube, sie werden noch viel mehr Anlaufstelle sein für Gesundheit, jenseits von der reinen Arzneimittelversorgung. Sie werden deutlich mehr Gesundheitsdienstleistungen erbringen. Das hat ja jetzt auch schon angefangen mit den sogenannten pharmazeutischen Dienstleistungen, wo man beispielsweise sich Atemtechniken zeigen lassen kann bei der Inhalation. Das sind so Punkte, oder wo es besondere Betreuung gibt für Krebskranke mit oraler Arzneimitteltherapie. Aber darüber hinaus sind noch viele weitere Dinge denkbar. Zum Beispiel, daran arbeiten wir jetzt gerade, am Thema assistierte Telemedizin. Das bedeutet, dass man in eine Apotheke gehen kann, dass sich dort einen Termin geben, wie beim Arzt. Der Arzt wird online dazugeschaltet und der Apotheker oder eine ausgebildete PDA geht dann dem Arzt zur Hand mit bestimmten Gegenständen, zum Beispiel Stethoskop, hört dann den Patienten ab unter Aufsicht des Arztes und die Daten werden dann in Echtzeit dem Arzt zur Verfügung gestellt. Das hat natürlich einen riesigen Vorteil gegenüber Telemedizin, die man von zu Hause machen kann, weil da fehlen eben diese Untersuchungen. Das ist also ein riesiger Mehrwert. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass man so etwas einführt, gerade bei Apotheken, wo es rundherum keine Ärzte mehr gibt. Also gerade im ländlichen Bereich. Und es gibt auch schon einige Bürgermeister, die gesagt haben, sie würden dafür auch die Kosten übernehmen. Hauptsache, das funktioniert bei der örtlichen Apotheke. Man kann sich also da Apotheken mit einem virtuellen Facharztzentrum vorstellen. Na klar, braucht man die Räumlichkeiten dafür, das geht nicht in einer ganz kleinen Apotheke, aber die Möglichkeiten, die Technik, die ist schon vorhanden. Deswegen nochmal, wir werden sehen, dass Apotheken viel größer oder viel mehr noch Anlaufstellen sein werden für Gesundheit zukünftig. Und das ist, um das vielleicht noch gerade zu sagen, auch ein Grund, warum es diese Gesundheitskioske, die der Herr Lauterbach einführen möchte, gar nicht braucht. Man braucht keine weitere Parallelstruktur. Man muss einfach nur die, die wir haben und die einen guten Job machen, die muss man einfach stärken.
Spannend, also das hört sich ja dann tatsächlich nach mehr Veränderungen an und nicht nach kleineren Veränderungen. Wenn wir jetzt dann nochmal ganz abschließend, letzte Frage, auf euch schauen, auf die Noveda Großhandel. Das ist ja hier auch ein Markt, der ist ja sehr, sehr konzentriert. Einige sehr große, sehr wettbewerbsfähige Großhändler. Glaubst du, dass sich euer Geschäft genauso stark ändern wird wie das der Apotheken? Weniger stark oder?
Also unser Kerngeschäft sicherlich eher nicht, wobei wir da natürlich immer dran arbeiten und darauf achten müssen, dass wir immer neue Effizienzreserven heben, weil uns geht es da ähnlich wie den Apotheken. Unser Salär hat man auch seit über 10 Jahren nicht erhöht. Also wir müssen wachsen mit den bestehenden Einnahmen und deswegen also immer wieder an unseren Kosten arbeiten. Das ist extrem schwierig. Aber wir schaffen das. Wir sind da gut aufgestellt. Wo sich unser Geschäft verändert, ist natürlich auch an den Randbereichen, nicht? Also vor 10 Jahren wäre es sicherlich nicht vorstellbar gewesen, dass wir eine Digitaltochter haben, ihre Apotheken.de gemeinsam mit dem Burda-Konzern, einem Unternehmen, das ja völlig anders tickt als ein pharmazeutischer Großhandel, und dass wir gemeinsam hier für die Apotheken kämpfen und gute Lösungen anbieten. Also das macht natürlich auch bei uns was, nicht? Und auch wir müssen da neue Wege gehen und neu denken. Und das tun wir auch.
Vielen, vielen Dank, Michael, für diesen optimistischen Ausblick in einen Markt, der tatsächlich mit vielen Reglementierungen auch zu kämpfen hat, nicht immer Rückenwind aus der Politik bekommt und für uns alle ja unverzichtbar ist oder unverzichtbar wird. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen, hat mir Spaß gemacht.
Das war die heutige Handelbar mit Dr. Michael Kuck, Vorstandsvorsitzender der Noveda EG, mit einem klaren Blick auf den Apothekenmarkt, nicht nur als Vertreter seiner Organisation, sondern auch als Bürger. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus der Handelswelt. Dann wird Pascal Bay von Unser bei uns zu Gast sein. Wir nehmen den Payment-Markt in den Fokus der Gegenwart und vor allen Dingen der Zukunft. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln.